Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yum Yum Hustlers. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Und nicht nur wir und ihr seid heute mit dabei, sondern auch diese Woche ist ein ganz, ganz toller Gast dabei. Laura Abler, sie ist ein Rising TikTok-Star. Sie beschäftigt sich ganz, ganz doll mit Beziehungen, denn da hat sie einige Erfahrungen.
Auf ihren Social-Media-Kanälen thematisiert sie sehr häufig mit einem zwinkernden Auge das Thema toxische Beziehungen, Weiterentwicklung, Selbstliebe. Sie war verheiratet, ist in die Türkei gezogen, hat sich scheiden lassen, hat sich ein ganz neues Leben hier aufgebaut. Und wir freuen uns heute sehr, mit ihr über diese Themen zu sprechen.
Und das nur mit 24. Hier ist Laura Abler.
Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel. Unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was mein größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh Mind Effekt?
Dass gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss das sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 in Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt einen, der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lilane Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen. Deswegen würde ich an dieser Stelle noch meinen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit. Schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung.
Hallo.
Ich freue mich voll, dich kennenzulernen. Ihr kennt euch ja schon bereits, ne?
Ja, wir sind im gleichen Management, haben uns davor aber schon in Lauras Lieblingsclubs von Berlin 808 schon mal gesehen. Und natürlich kenne ich Laura von TikTok. Großer
Fan. Ihr bewegt
euch
in einem ähnlichen Dunstkreis zu meiner Schande. Ihr seid schlauer als ich, ihr bedient TikTok. Soll ich mir ein Beispiel an euch nehmen?
Hast du gar kein TikTok?
Ich habe TikTok.
Aber benutzt es nicht.
Ich habe nur
Kooperation. Sie konsumiert nur.
Ja, bedingt. Und
ach so.
Wenn langfristige Kooperationspartner drauf bestehen, auch TikTok-Kampagnen zu machen, dann finden da auch TikTok-Kampagnen statt dazwischen.
Aber wir kennen uns auch
bedingt.
Alex.
Woher?
Oh. Jetzt packen wir mal aus hier. Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Woher?
Ja. Guck mal, also letztes Jahr.
Wird's schlimm?
Nein, ist nicht okay. Schlimm. Aber ich habe mir gedacht, dass du zu mir gar keinen Bezug hast. Aber wir kennen uns. Letztes Jahr Tribute to Bambi Dinner.
Mhm.
Bist du zu mir gekommen und hast gesagt, hier will ich nicht sitzen. Ich brauche einen anderen Tisch.
Das klingt nach Alex.
Und ja. Ich so, okay, weil ich habe das Guest Management gemacht und ganz kurz zum Verständnis für dich. Das ist ein Seated Dinner mit 300 Gästen. Dieses Seating hat mich 2 Tage gekostet. Und Alex hat gesagt, nö, das ist nicht so geil. Und dann habe ich gesagt, Ja, na gut, kann ich verstehen. Ich mache das ganz schnell. Und dann,
hat sie auch ganz schnell gemacht.
Ja, und dann hat sie ganz schnell einen anderen Platz. Aber ja. Ich habe mir gedacht, dass du den Bezug nicht mehr schaffst. Weil
nein.
Es war ja so eine Stresssituation kurz vor Beginn. Aber naja, wir kennen uns.
Absolut. Ja, das war kurz nach meiner OP. Da war ich noch in diesem Marina Hörmanns in der Kleidung so aus, als wäre ich im vierten Monat schwanger, weil ich diese Niederwäsche runtertragen musste. Habe es kurz für einen roten Teppich ausgezogen, war eh schon gestresst. Ja, und bei mir wurde vom Management nämlich kommuniziert, dass ich neben die auch in meinem Management sitze. Ja. Das war dann nicht so. Und ich war so, nee.
Nee. Also, das ist auch fein. Du bist doch nicht die Einzige. Also brauchst
ja, wahrscheinlich hattest du viele dieser Begegnungen. Tut mir leid nochmal für den Stress.
Alles gut. Das haben wir ja schnell gewuppt.
Gut. Lass uns schnell das Thema wechseln. Weil wir machen nämlich gerne Einstiegsfragen, um das Eis zu brechen. Gut. Wir kennen uns ja jetzt dann doch. Wie viele Personen gäbe es, die du auf der Straße treffen würdest, bei der es sehr unangenehm werden würde, weil du denen noch Rückmeldungen schuldest? Und ich stelle dir ganz bewusst diese Frage, denn bei mir gibt es da eine Menge.
Bei mir ehrlicherweise auch. Also gar nicht unbedingt unangenehme Rückmeldungen, aber ich bin, also meine Antworten bei WhatsApp kommen so in 10 bis 12 Werktagen, Sprachnachrichten gar nicht. Also deswegen gibt es schon viele. So meine engsten Freunde und Familie, die kriegen schon dann immer ihre Antworten innerhalb von 2 Tagen, aber alles drumherum ist,
das ist ja
so,
nett.
Alles drumherum wäre dann immer so, hi, ach stimmt, wir wollten uns ja letzte Woche zum Kaffee treffen. Ja, du, das habe ich vergessen. Ja, also gibt bestimmt so, bei denen es mir auch wichtig wäre, 20?
Ja, oh, wow. Also das ist, finde ich, nicht so viel. Also das Problem ist so, ich erzähle jetzt immer wieder aufs Neue. Ich telefoniere halt nur. Jeder, der was will, soll mich anrufen. Und wer sich nicht traut, mich anzurufen, wenn er was will, der hat auch nichts zu wollen. So, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen ja, bei mir sind, also aktuell in meinem WhatsApp-Verlauf sind 320 ungeöffnete Chats.
Ah ja.
Bei mir kriegen auch Freunde und Familie keine Antwort.
Nice. Ich muss jetzt mal bei mir schauen. Das ist ja jetzt irgendwie...
Aber telefonierst du oder FaceTimest du?
Ja, ich FaceTime bei engen Freunden und Familie. Ja. Prinzipiell immer. Weil ich gehe auch einfach meine Anrufliste zuletzt angerufen, dann ist da sowieso immer FaceTime.
Voll.
Ich bin auch sehr übergriffig. Auch wenn ich neue Leute kennenlerne, die ich mag, mit denen es Vibe war, rufe ich auch direkt bei FaceTime an.
Ja, ja,
das war doch bei mein Leben. Uns dann irgendwann so. Ich habe übrigens 265 unbeantwortete
Nachrichten. Ey, da bin ich ja noch voll gut.
Ja, aber dafür... gebe ich, also bei mir ist meine Antwortzeit jetzt nicht 12 Werktage oder bei Alex vielleicht gar nicht. Ich antworte manchmal gar nicht, wenn es halt wirklich unnötig ist, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt hier keine Antwort mehr wert.
265 Mal dann.
Ja, also und meine Ängsten kriegen direkt eine Antwort. Aber nee, bei Alex und mir war das tatsächlich auch so, dass wir irgendwann, also wir kennen uns schon Ewigkeiten und dann kennst du doch, man verliert sich dann so ein bisschen aus den Augen und dann hatten wir wieder, wir haben uns dann irgendwo gesehen oder Alex hat mich angerufen. Und dann auf einmal haben wir so jeden Tag gefacetimed und ich war so, hä, sie ruft mich immer FaceTime an. So, wir hatten doch schon voll lange keinen Kontakt mehr. Aber ja, deine FaceTime-Calls sind eigentlich eher so ein Liebesbeweis.
Ja, und auch ein bisschen emotionale Erpressung. Weil wenn du mit jemandem redest und den anguckst, ist der Pressure ein ganz anderer, als wenn du es nur hörst und du das Handy so auf Lautsprecher an ihm legen kannst. Ich meine, jetzt, okay, ich rufe die jeden Tag an, wenn ich hier auf FaceTime anrufe. Wobei, bei Alicia, weil ich so oft mit ihr spreche... Dann sind das auch so 30-Sekunden-Telefonate, da rufe ich nicht über FaceTime an.
Ja,
ja, okay.
Also weißt du...
Ja, FaceTime-Anruf ist, glaube ich, eher so, wenn man so zusammen chillen will.
Ja, man hat Zeit.
Man will gar nicht raus.
Ja, man hat was zu tun, man legt das Handy hin, man muss sich gar nicht sehen.
Ja, voll. Ja, Laura, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Für uns bist du, unser Format heißt ja Yum Yum Hustlers, für uns gehörst du auf jeden Fall dazu. Du bist für uns eine absolute Yum Yum Hustlerin, weil du es geschafft hast von... heute auf morgen gefühlt, irgendwie dich zu einem, wenn ich das so sagen darf, TikTok-Star zu entwickeln und extrem viel Interesse um deine Person aufgebaut hast, inklusive mir. Ich habe deine TikToks auch schon gesehen, schon lange bevor du bei No Hype warst und ja, ich liebe die Themen, die du ansprichst. Ich liebe, dass du so ein bisschen um deinen Selbstwert, also deinen Selbstwert thematisierst, deine toxischen Beziehungen, von denen ich mich immer sehr angesprochen fühle. Ja, danke, dass du hier bist.
Ich freue mich auch voll hier zu sein.
Voll, ich muss auch gestehen, ich habe mich ja wie gesagt an Tribute bei mir nicht erinnert. Und konnte erstmal mit Laura Abler jetzt nicht so viel anfangen und habe es mir auf TikTok angeguckt. Ja, und ich oute mich jetzt hier, dass ich zu viel in Schubladen gedacht habe. Ich habe auf jeden Fall was Brünettes erwartet. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich da erwartet habe, aber ich habe geschrien.
ich habe auf jeden Fall mir ganz bewusst nur, ich habe nicht nach unten gestört, ich habe mir nur deine letzten Sachen angeguckt, ich habe deinen Humor geliebt und war so, okay, nein, stopp, ja, du guckst dir das jetzt hier nicht weiter an. Mhm. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich kenne dich schon zu gut, dann frage ich zu wenig. Was ja auch irgendwie witzig ist, dass ich selber, obwohl ich diesen Job mache, denke, dass ich jemanden über die TikTok-Page gut kenne. Aber
nee, aber Alex, du hast es ja schon gesagt, du liebst ihren Humor. Ich liebe deinen Humor auch.
Danke.
Weil du es einfach schaffst, so richtig ernste Themen so richtig lustig rüberzubringen. Aber teilweise sind das ja schon harte Stories. Du warst ja verheiratet, bist ja von heute auf morgen in die Türkei gezogen, was auch hätte ich sein können.
Wir tun alles für Liebe.
Yeah. Alles für die Boys. Aber ich fand das voll krass, weil ich dachte, okay, krass, die redet voll offen darüber, aber du machst es halt nicht in so einer Opferrolle, so, sondern du machst es halt irgendwie mit so einem zwinkernden Auge. Und du hast ja davor auch diverse, oder ich weiß nicht, ob es immer der gleiche Ex-Freund ist, über den du redest, oder ob es mehrere sind, aber auch schon relativ schwierige, toxische Erfahrungen mit denen gemacht. Aber machst du das so ganz bewusst, dass du das so lustig rüberbringst? Oder ist das eher so ein Schutzmechanismus, um dich irgendwie nicht angreifbar zu machen? Oder
ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus beiden. Mhm. Weil auf der einen Seite ist es natürlich dann immer eine ganz gute Art und Weise, das so zu verarbeiten und zu zeigen, hey, ich bin total selbstbewusst und ich kann damit voll cool umgehen.
Aber fühlst du dich auch selbstbewusst? Oder ist es eher so, ich will es nur so darstellen?
Also ich würde schon sagen, dass ich eine sehr selbstbewusst junge Frau geworden bin. Mhm. Aber das war natürlich nicht immer, dass ich darüber lachen kann. Und auch heute, wenn ich darüber einen TikTok mache, bin ich danach so, oh Gott, eigentlich ist das echt schlimm. Und dann verinnerliche ich das erst. Aber ich möchte das einfach teilen, um das Gefühl zu geben, so, ihr seid nicht alleine und das Leben geht weiter. Weil, wie du schon gesagt hast, ich bin 24, verheiratet. Ja.
Verheiratet, geschieden, ausgewandert, zurückgekommen.
Ja.
Ja, und das Leben geht mehr, als wir jemals in unserem Leben bisher geschafft haben.
Ja.
Beziehung.
Yes. Ja, es ist echt verrückt. Zu mir sagen auch mal alle, du, wenn du erzählst, dann denk mal, du bist 40.
Ja.
Ja. Aber deswegen, das Leben geht weiter.
Aber du siehst nicht aus wie 40.
Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nee, und deswegen verpacke ich das immer alles so ein bisschen als Spaß, damit man so merkt, so, ey, wenn es scheiße läuft, irgendwann läuft es gut und dann kannst du darüber lachen, weil es war ein harter Weg, ganz harte 2 Jahre, aber heute kann ich darüber wirklich lachen, weil wie kann man so dumm sein? Also das ist so, das war das Schlimmste und das Beste, was mir passiert ist, weil ich habe dazugelernt. Aber das Schlimme ist, voll viele sagen immer, ja, du hast ja daraus gelernt und hast ja dein Learning daraus gezogen, du würdest es ja jetzt nicht nochmal machen. Ich so, doch, Leute, doch, ich würde immer wieder für einen Typen auswandern, wenn ich das Gefühl habe, dass der mein Mensch ist, dann mache ich trotzdem alles.
Ja.
Weil es hat jetzt nicht geklappt, aber es heißt nicht, dass es nie wieder klappt.
Mhm.
Deswegen.
Ja. Also ich bin ja nicht so im Bilde.
Mhm.
Also ich muss mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich weiß, dass du geschieden bist, dass du verheiratet warst und ausgewandert bist.
Mhm.
Aber seid ihr zusammen ausgewandert oder bist du alleine ausgewandert zu ihm? Oder wie war das?
Also er hat schon in der Türkei gelebt und ich bin dann irgendwann hinterhergezogen. Und eigentlich war es aber so, das war in Corona-Zeiten, wo in Deutschland alles tot war. Also es hat nicht mehr diese Zeiten, wo nur Supermärkte auf hatten.
Ja.
Und dann war ich so, ich würde eigentlich so gerne umziehen, aber zu der Zeit Wohnung finden war ja noch schlimmer als heute gefühlt. Und dann war ich so, weiß ich jetzt nicht. Und dann haben wir viel drüber gesprochen und dann war er so, ja komm doch erstmal zu mir. Und dann habe ich so gedacht, ja ganz ehrlich, ich verpasse ja nichts, hier ist nichts. Dann habe ich meine Wohnung gekündigt und dachte, ich gehe jetzt mal für 2-3 Monate zu ihm, weil es war immer alles gut.
Aber wie habt ihr euch kennengelernt?
Er kommt auch aus Berlin und dann so die gleichen Kreise mäßig.
Okay.
Ja,
also du bist OG aus Berlin.
Naja, ich bin als Kind nach Berlin gezogen.
Ja, das zählt. Du bist aufgewachsen.
Nach 10 Jahren habe ich das gehört. Ja, genau. Und deswegen so die Kreise, man kannte sich irgendwie sehen, hören, sagen und dann hat sich das so ergeben.
Mhm.
Und dann bin ich zu ihm und dann eigentlich nur so besuchmäßig und dann irgendwann nach 2 Monaten habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, ja, ich komme jetzt auch nicht mehr zurück. Also, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ja, und dann bin ich einfach da geblieben und dann habe ich da gewohnt.
Und wie lange warst du insgesamt da?
1,5 Jahre. 1,5 Jahre war ich in der Türkei, ja.
Und ist es eine lange Zeit gut gegangen und ist dann schnell?
Es ging eigentlich, also es war schon eher toxisch, aber das ist mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen, weil ich einfach so, ich war auch so verliebt und so naiv, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Mhm. Aber in der Zeit, würde ich sagen, war es gut. Also es lief alles gut. Und dann zum
Ende. Hat dir so die Augen geöffnet, so dass du gecheckt hast, irgendwas läuft hier schief?
Die Trennung lag tatsächlich nicht in unseren Händen. Und deswegen war das so ein
Zeichen.
Ja, das, also wir hatten gar keine andere Wahl. Wir mussten uns trennen.
Hä?
Ja, das habe ich auch noch nie thematisiert.
Nein!
Ja, weil ich immer, weil ich habe mit diesem Menschen mein Leben verbringen wollen. Ja. Ich habe den geheiratet und ich möchte nie, dass er in einem negativen Licht steht. Mhm. So, und toxische Beziehung hin oder her, aber so an sich, die Zeit, die wir hatten, war gut. Und ich habe deswegen nie thematisiert, warum wir uns getrennt haben. Und ich würde da auch gar nicht so gerne drauf komplett eingehen. Ins Detail gehen, aber es lag nicht in unseren Händen. Und deswegen war es natürlich doppelt schwer, weil zwischen uns war nichts. So, jetzt rückwirkend betrachtet bin ich froh, dass wir uns trennen mussten. Aber zwischen uns war nichts. Und deswegen war es halt, ja, es war halt doppelt schwer, weil du willst ja eigentlich nicht und beide wollen eigentlich nicht. Und es tut doppelt weh.
Machtlos.
Machtlos. Ja. Und du kannst erst recht nicht loslassen, wenn beide irgendwie noch dran festhalten, auch wenn es nicht geht.
Also glaubst du, wenn das nicht passiert wäre, dann wärst du heute noch in der Türkei?
Ich kann es schwer einschätzen, weil ich glaube, ich in der Türkei in so einer Bubble war, ja. Mhm. Wenn ich aber das Mindset von heute bekommen hätte, nein.
In was für einer Region in der Türkei warst du?
In Ankara und Istanbul.
Ah, okay. Oh, ja, sehr, sehr urban.
Es war schön,
ne?
Ja. Es war Schlimmeres. Schön. Ja, es war eine ganz tolle Zeit.
Also, wir lieben ja alle das Wort toxisch. Mhm. Aber so ein bisschen zur Einordnung, so klassisch narzisstisch, so ein bisschen abusive. Oder würdest du sagen, ihr wart beide so ein bisschen, habt euch nicht gut getan. Also, gibt ja verschiedene Arten, ne?
Ja, ja, voll. Also, ich glaube schon so, dass so ein bisschen narzisstische Züge damit eingespielt haben. Und ich bin ein Mensch, ich würde für Liebe immer alles tun und ich werde dann auch ganz verrückt und auch ganz crazy.
Ach,
und es fühlt sich so nach nichts an, ne? Man macht das so automatisch.
Mhm. Ja. Und dann habe ich halt auch, also deswegen wäre es unfair jetzt zu sagen, ja, er war voll der Narzisst, weil das kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, so ein bisschen narzisstische Züge sind damit eingeflossen und das, was das mit mir gemacht hat, war auch nicht gut für die Beziehung. Also ich war jetzt nicht der Engel. So, ich war auch gestört.
Du hast ja auch noch einen anderen Ex-Freund, der im Gefängnis ist.
Mhm.
Und ich meine, ich verurteile das gar nicht, weil ich sehe mich einfach in dir wieder. Ich ziehe auch nur so eine Art von Typen an. Und das Ding ist, während ich Kontakt mit diesen Leuten habe, checke ich das auch nicht. Ich bin dann so, ich will nicht sagen naiv, aber ich glorifiziere die so krass, dass ich alles ausblende und alles, was gerade passiert, so für normal empfinde.
Mhm.
Und mir wurde mal die Frage gestellt, ja, Lisha, vielleicht findest du keinen, weil du einfach, hast du mal drüber nachgedacht, dass du immer den gleichen Typ Mann anziehst? Und ich weiß ja, also dass er im Gefängnis ist, hat ja jetzt nichts mit seinem Charakter zu tun, weil ich weiß nicht, warum er da ist.
Mhm.
Aber auch da redest du, hat es ja auch mal so ein bisschen so toxische Züge, wie es irgendwie jetzt aus deinen TikToks irgendwie schließen konnte. Würdest du sagen, dass du unbewusst irgendwie immer diese Art von Männer anziehst? Oder sagst du irgendwie, nee, das entwickelt sich erst so? Oder ist dir das bewusst oder ist...
Ich glaube, dass das der Fall war, bis zu meiner letzten Trennung, weil ich glaube, das war für mich so, weil ich habe nach dieser Trennung halt alles verloren. Ich war in Deutschland, ich hatte nichts und das war so, glaube ich, der Schlüsselmoment und deswegen bin ich mir sicher, dass das so war, weil meine Ex-Freunde sind alle ein bisschen komisch.
Ja.
Also das ist so, nein, Mama, es ist alles schön, er sitzt nur im Gefängnis, weil das sind doch nur 6 Jahre. So, und, aber jetzt inzwischen ist das gar nicht mehr so. Ich habe auch inzwischen einen neuen Freund und er ist ganz anders.
Ach,
und es ist auch schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil ich halt natürlich noch so ganz komische Dinge gewohnt bin.
Mhm. Ist ja traumatisiert auch irgendwo, ne?
So. Irgendwie schon, ja. Ja, und man muss sich halt auch an eine gesunde Beziehung gewöhnen. Also das klingt so bescheuert, aber muss man halt einfach. Auf jeden Fall würde ich deswegen sagen, es war auf jeden Fall so. Weil die natürlich auch richtig gut da drin sind, dir das Gefühl zu geben, dass du ohne die nichts bist. Und ich bin ein Mensch, ich glaube das ganz schnell.
Also schon klassisch narzisstisch, wie sich das hier alles
anhört. Ja, genau. Ja, aber jetzt, ich bin geheilt. Und das wünsche ich dir auch, Schwester.
Danke.
Wir wünschen auch, dass es so bleibt.
Ja.
Das ist ja jetzt im Internet. Du hast es gesagt, du bist geheilt. Aber nochmal zu diesem Thema toxisch, ne?
Mhm.
Ich war dann noch nicht so ganz fertig. Ich würde ja jetzt von mir selber behaupten, ich bin nicht die untoxischste Person dieser Welt.
Mhm.
Ich mach mal Werbung für dich selber. Also guck mal in den Spiegel. So viel dazu, zu dir kann ich nichts sagen.
Nein,
du warst toll, du hast mir einen neuen Platz gegeben. Ich glaube, du bist nicht toxisch.
Du hast mir einen neuen Platz gegeben.
Aber ich glaube, toxisch, Narzisst, all diese Attribute sind gerade mit TikTok so unfassbare Trendwörter geworden.
Mhm.
Und wenn wir, an diesem Maßstab, wo wir jetzt Menschen als Narzissten und als toxisch bezeichnen, anfangen, ja, dann können wir alle drei und alle da draußen sich auch nicht davon in gewissen Situationen freisprechen.
Ja.
Weil man ist so verleitet dazu, ja, ich war in einer narzisstischen Beziehung und dann wird dieser Mensch so krass verteufelt und das war auch nicht cool, was er da gemacht hat. Mhm. War das jetzt wirklich narzisstisch? War das jetzt wirklich manipulativ mit einer Strategie dahinter, diesen Menschen emotional auszubeuten? Weiß ich jetzt nicht. Ist da wirklich ein pathologischer Hintergrund, dass jetzt ein Psychiater sagen würde, ja, dieser Mensch ist schwer narzisstisch oder hat eine histrionische Persönlichkeitsstörung oder was auch immer? Weiß ich jetzt nicht. So. Und deswegen finde ich es immer total wichtig, irgendwie so ein bisschen zu differenzieren. Und deswegen finde ich es total gut, wenn man so in humoristischen Momenten, klar kann man das Wort toxisch aufgreifen und wir alle lieben es, das ist einfach in unserer, also in unserer Generation im Wortgebrauch irgendwie gar nicht mehr wegzudenken. Aber dass man dann immer wieder diese Einordnung hat, ja, so, ne, kommen wir mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Deswegen finde ich voll schön, wie du trotzdem jetzt hier darüber sprichst, dass er jetzt kein per se schlechter Mensch ist, dass ihr euch vielleicht nicht besonders gut getan habt, aber dass es bestimmten Menschen gibt, dem er dann gut tut. Und dann geh dahin und hab eine gute Zeit.
Ja, das finde ich aber auch wichtig. Ich weiß genau, was du meinst, weil toxisch ist das neue Trendwort und meine Mutter kann damit gar nichts anfangen.
Also auch so inflationär.
Ja, ja,
so gar keine Bedeutung.
Nee, voll. Es ist so, es gibt gar keine Definition mehr dahinter. Alles, was nicht gut läuft, ist direkt toxisch und er ist ein Narzisst.
Ja.
Ja, und das ist halt eigentlich schon traurig, weil das eigentlich schon was voll Schwerwiegendes ist, was man eigentlich nicht, womit man nicht jeden Menschen einfach labeln kann, der vielleicht mal nicht korrekt ist oder vielleicht irgendwie negativ sich auslebt in der Beziehung. Deswegen, ich finde es auch immer wichtig und gerade bei TikTok, finde ich, geht das immer total verloren, weil man hat immer vollstes Mitleid mit den Mädels, die da ihre Texte runterschreiben und erzählen und man denkt sich so, ja, verstehe ich voll, oh mein Gott, die Arme und die Kommentare sehen auch so aus, aber man muss eigentlich auch mal denken so, und du warst perfekt oder bei dir war alles gut hier oben, so, das ist schon schwierig, ja.
Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, weil dieses ja, mein Ex-Freund, der war total toxisch und narzisstisches Arschloch, ist natürlich auch leicht, so ganz blöd zu sagen. Ne? Also es ist ein Sündenbock und da mag vielleicht auch was dran sein, aber sich daran jetzt festzuhangeln, alles lag daran und alles lag an ihm, ist halt leicht zu verkraften, auch am Ende, dass man ein bisschen versagt hat. Ne? Man hat es nicht geschafft, dass diese Beziehung funktioniert. Wir alle, glaube ich, können nicht besonders gut damit umgehen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben versagt.
Ja.
Und so ist das so ein bisschen unterbewusstes Wegschieben die Schuld von sich.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt echt.
So, weil ich merke immer Menschen, die wirklich im Reinen mit sich sind, die irgendwie im Guten auseinandergegangen sind, obwohl da auch vielleicht Scheiße passiert ist, weil es kann auch Scheiße passieren, wenn er nicht seinen kleinen Schniepi in irgendeine reingesteckt hat. So ganz blöd gesagt.
Ja,
ne?
Voll.
Die sind meistens sehr, sehr reflektiert, suchen nicht nur die Schuld bei dem anderen. Die können ganz klar sagen, ey, wenn sich zwei Leute trennen, dann gehören da zwei Leute zu. Dann haben zwei Leute gleichermaßen nicht genug dafür getan, dass es funktioniert. Oder es hat einfach von beiden Seiten aus nicht gepasst. Es waren andere Erwartungen da. Und ich finde es auch immer dieses so schwierig, der eine liebt mehr als der andere. Ja, dann waren halt die Erwartungen auch anders vielleicht.
Ja, voll. Ich überlege gerade. Ich habe auch nur... Also wirklich toxische Erfahrungen. Alex, du bist Zeugin. Weißt du? Aber ich habe mal jemanden kennengelernt und ich hatte von Anfang an ein richtig gutes Gefühl bei dieser Person. Und ich habe aber weil ich so traumatisiert war, habe ich, wie du gerade gesagt hast, es ist halt irgendwie schwierig, wenn man so jemanden hat, der einen gesunden Menschenverstand hat und der einfach auch ehrlich ist, weil du hinterfragst trotzdem alles. So, und ich habe dann irgendwann gemerkt, wie ich selber so voll die zur Psychopathin wurde, weil ich dem nichts geglaubt habe, weil ich dachte, das ist alles zu schön, um wahr zu sein gerade. Und wir hatten dann noch richtig, richtig lange Kontakt. Es war alles voll toll und ich meinte dann noch immer zu meinen Freunden, ich so, ey, wenn es mit ihm nicht funktionieren sollte, dann kann ich nichts über ihn sagen, weil er respektiert mich, er ist ehrlich, er ist null toxisch. Er hat mir irgendwie auch so ein bisschen meinen Selbstwert wieder so ein bisschen gegeben. Er hat mir so den Standard an einer gesunden, in Anführungszeichen, Beziehung, Bindung so gegeben. Und tatsächlich war das dann auch so, dass wir dann irgendwie so voll im Guten auseinandergegangen sind. Und ich liebe diese Person vom Herzen, also jetzt nicht von Gefühlen, sondern als Mensch, weil er mir so viel gegeben hat. Ich war so krass, das war einfach so, davor hatte ich nur so toxische Idioten und habe das für normal empfunden. Ich in meinem Kopf dachte ja, das ist voll süß gerade. Also ja, das ist voll süß, dass der mir jetzt nicht antwortet. Und dann am nächsten Tag, zwei Tage später, und dann seine Schwester wurde zwangsverheiratet, also nicht zwangsverheiratet, aber so, die hat jetzt geheiratet und darauf kam er nicht klar und deswegen hat er mir nicht geantwortet. Ja, voll süß, weil seine Schwester, er kümmert sich um seine Schwester. Weißt du, so richtig so dumme, banale Sachen, die ich so als die ich einfach mit, als ich mit meinem Kopf selber gut geredet habe. Und der war der erste und einzige Mann in meinem Leben, der mir wirklich diesen Standard gezeigt hat, wo ich dann auch wirklich ehrlich zu mir war und auch gesagt habe, nee, der war weder toxisch noch ein Narzisst, noch hat er mich manipuliert, sondern ich bin da rausgegangen und es war einfach richtig schön. Und das hatte ich einmal in 25 Jahren.
Ja, aber am Ende des Tages finde ich das auch gar nicht so eine schlechte Quote.
Ich glaube, da bist du einigen einen Schritt voraus. Ja.
So, und jetzt, seitdem habe ich auch so eine Art von Männern, weil ich habe auch gesagt, ich habe früher auch immer so komische Männer angezogen und habe es nicht selber hinterfragt. Und seitdem hatte ich nicht einen, also seitdem habe ich auch einfach niemanden kennengelernt. Aber weißt du, weil ich diese Leute nicht an mich rangelassen habe, weil ich schon direkt wusste, okay, nee, das sind meine Grenzen und du überschreitest die und ich rieche diese Red Flags. Übrigens, gutes Thema Red Flags. Ich sehe diese Red Flags, die rieche ich bis hierhin und deswegen hast du einfach keinen Platz in meinem Leben. Und früher hätte ich mir aber diesen Platz gemacht dafür. Ja,
voll. So. Ja. Aber dann ist umso besser, das klingt so bescheuert eigentlich, aber eigentlich ist es so gut, wenn man diese Erfahrung mal macht. Ich denke mir immer, möglichst jung, damit man das danach ein bisschen vergessen kann. Ja. Und das auch alles noch nicht so viel Gewicht hat im Leben. Auf jeden Fall ist das gut, weil das hat deinen Standard einfach neu definiert. Ja. Und das ist so wichtig. Und wenn man davor in diesem Kreis gefangen ist, dann denkt man, das ist der Standard. Man denkt, das ist, oh, er ist so süß. Ich darf nicht halbnackig in den Club gehen, weil er will nicht, dass mich andere sehen.
Ja, Eifersucht wird gleichgesetzt mit Fürsorge.
Ja, oh mein Gott, das war schlau. Das hast du so gut gesagt.
Ja.
Weil es, genau das ist es nämlich. Und Eifersucht ist halt, Eifersucht, ein bisschen Eifersucht ist sicherlich
gesunde
süß.
Gesunde Eifersucht ist okay.
Aber wo gibt's noch gesunde Eifersucht? Also ich habe keine Ahnung. Weil
das ist aber auch gesunde Eifersucht. Also das muss man auch erstmal definieren. Das definiert natürlich jeder für sich anders. Und ich glaube, jeder Mensch misst natürlich an sich selber.
Mhm.
Ist das gesund? Solange ich es nachvollziehen kann und ich auch eifersüchtig werde und es mir im Kram passt und ich trotzdem machen kann, was ich möchte.
Ist gesund, danach dass er keine weiblichen toxisch. Freundinnen haben darf.
Genau, Alicia.
Ich komme nicht von mir.
Ich glaube aber so allgemein, was auch ein bisschen das Grundproblem ist, dass wir, ob das jetzt TikTok ist, ob das Hollywood ist, bevor es Social Media gab, wir zu viel unsere Beziehungen vergleichen können, wir zu viele Einflüsse haben von außen. Ich hoffe sehr schwer für dich, dass du Trash liebst.
Ich liebe Trash.
Ja, gut, das hätte mich jetzt auch sehr in meiner Menschenkenntnis irgendwie getäuscht. Aber dass wir schauen und uns wird ja auch die ganze Zeit eben das suggeriert, Eifersucht ist was Gutes, die Person liebt dich, der liegt etwas an dir. Und auch so ein bisschen, wir hören ja auch sehr, sehr gerne, wenn Beziehungen in die Brüche gehen, wo das überhaupt der Grund gar nicht ersichtlich ist.
Mhm.
Wo der Partner vielleicht oder die Partnerin überhaupt nicht eifersüchtig war, wo vielleicht irgendwie eigentlich alles perfekt war. Die wollten eigentlich jetzt ein Haus bauen, heiraten, was auch immer. Und da ist auch keiner fremdgegangen, die hatten beide einen guten Job und Familien haben sich verstanden, was könnte da jetzt schlecht sein. Ja, trotzdem können Emotionen nicht da sein. Oder meinetwegen, wenn man jetzt auf die biochemische Ebene gehen möchte, da sind keine Pheromone übergesprungen, was weiß ich. Das war halt eine platonische Liebe und irgendwann stellt man das fest. Und es gibt mit Sicherheit, auch wenn ich so zurückschaue in die Generation von meinen Großeltern, wenn ich da gucke, da waren auf jeden Fall ein paar platonische Beziehungen, die aber gehalten haben, bis der eine gestorben ist.
Ja, weil es keine andere Möglichkeit gab. Mhm. Weil
absolut.
Es gab nicht 200.000 Alternativen.
Ja, aber ich glaube, dass dann ganz viele, die das sehen, dann mit diesen, da ist ein Mensch, der ist caring, an dem stimmt alles und trotzdem hat es nicht funktioniert, denken, ja okay, aber dann muss es ja das Gegenteil sein. Weißt du, dann wird direkt gesagt, ja okay, wenn er alles perfekt ist, dann ist das ja auch langweilig.
Ich so.
Ja,
nein.
Doch, die ist ganz schlimm.
Oh, das ist aber so schade.
Das ist toxisch sich selbst gegenüber. Und das toxisch benutze ich sehr, sehr gezielt und bewusst.
Ich bin mich jetzt ein bisschen beleidigt. Aber
ist okay. Für mich.
Nee, bei mir hat das auch einfach viel mit Traumata zu tun. So, bei mir ist das so, ich glaube das dann nicht. Weißt du, also früher hatte das auch viel mit Selbstwert bei mir zu tun, dass ich mir dachte, nee, das kann jetzt hier gar nicht sein. Warum ist er so ehrlich zu mir? Und nee, das kann ja dann gar nicht stimmen, weil ich bin es ja gar nicht wert. Also weißt du so, weil mein Standard einfach, bei mir ist wirklich absolute Katastrophe. Aber ich habe mal wirklich tatsächlich jemanden kennengelernt und dann meinte ich zu Alex, ich so, nee, das ist mir irgendwie zu perfekt, der hat keine, weil ich bin selber kein perfekter Mensch. Wie kann ich dann mit einem perfekten Menschen umgehen? Weil ich habe viele Fehler, aber wenn du dann jemanden hast, der von seinem Charakter, von seinem Wesen, von seinen Zielen, von seiner Optik so toll ist und du kannst einfach, ich kann das nicht, ich kann damit nicht umgehen.
Gott bewahre, Panik. Aufrichtig an dir interessiert ist. Mein Gott, und das auch dir zeigt, ganz schlimm.
Das geht gar nicht. Aber ich das mache ich auch überhaupt nicht.
Ja, aber das Ding ist auch nochmal, bei mir hat es auch nochmal einen Hintergrund, dass ich extreme Bindungsangst habe. Mhm. Das heißt, wenn ich dann so eine Person habe und mir dann denke, okay, warte mal, jetzt ist es ja, also eigentlich müssen wir jetzt zusammenkommen, weil es spricht nichts dagegen. Dann kriege ich schon Panik.
Ja.
Weil ich dann wieder an diese Bindung denke und weil ich aber auch so krasse Verlustängste habe, denke ich dann schon so weit, okay, was, wenn wir zusammen sind, aber was ist, wenn dann das und das passiert und irgendwas passiert oder ich einen Fehler mache oder irgendwas dazwischen kommt, dann habe ich schon Angst vor diesem Verlust.
Ja.
Und deswegen ist es ein Teufelskreis und deswegen hatte ich früher ja auch nur diese Art von komischen Männern, weil ich wusste, das wird eh nicht zu einer Beziehung kommen.
Das ist so krass, weil wenn du das sagst, ich sehe mich da so krass drin. Und das ist, wenn man das so über sich selber denkt, ist es nochmal was ganz anderes, als wenn ich das jetzt von dir höre, weil ich jetzt voll die Möglichkeit habe, das so auf mich zu projizieren und zu denken, wie dumm bist du eigentlich? So, weil du musst ja diesen Schritt erstmal gehen, um zu wissen, was passiert.
Ja.
Also diese Angst muss man halt irgendwie überwinden und die musst du aus Selbstliebe zu dir überwinden. Ja. Ist so.
Ja.
Nee,
ist so.
Herz zum Klopfen gerade.
Ja, Schatz, das weißt du eigentlich auch.
Ja, ich weiß es auch. Deswegen
das macht ja noch
alleine,
schlimmer.
Weißt du?
Ja, so und das ist auch, finde ich auch stark, wenn man alleine glücklich ist, finde ich top. Weil wenn du alleine nicht glücklich bist, brauchst du auch keinen Partner, weil dann bist du auch nicht glücklich. Mhm. Aber naja, jeder definiert ja den Sinn des Lebens anders, aber irgendwie sind wir ja schon alle auf die Welt gekommen, um uns zu vermehren und das schaffst du alleine halt nicht.
Ja, ich kann halt in Afrika Kinder adoptieren. In Deutschland geht es nicht, aber in meiner Familie in Afrika geht das. So, ist so, das ist so der letzte Ausweg.
Also Alicia, ich muss jetzt mal sagen, wenn du das jetzt schon in deinem Kopf so fest hast, also wenn du mir jetzt gerade schon ein Gegenargument sagen kannst, weiß ich nicht, ob es schon fast zu spät ist.
Nein.
Ich glaube, du musst dir selber einfach mal eine Chance geben. Weil vielleicht kannst du dich nochmal ganz anders entfalten, wenn du dich auf jemanden einlässt und wenn du dich auch mal verletzlich machst.
Ich finde es aber total spannend, dass es bei ganz vielen Leuten ja wirklich limitiert ist auf den Partner. Dass das für alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen im Leben irgendwie nicht gilt.
Inwiefern meinst du?
So auf Freundschaften, zum Beispiel bei mir, ja, da gab es auf jeden Fall einen Haufen Arschlöcher. Ihr seid gegrüßt. Wenn ihr das hier hört. Aber ich hege gar keinen Groll gegen die. Weil ich muss sagen, ich habe auch so einen kleinen Gottkomplex. Ich fühle mich auch vielen Dingen einfach erhaben.
Ist das geil.
wenn ich habe Scheiße mit mir machen lassen, dann habe ich das auch passieren lassen. Also, weißt du, mir war das vollkommen bewusst. Für mich war das eine ganz klare Kosten-Nutzen-Kalkulation. Was nehme ich jetzt hier raus damit? Ja, dann soll er die halt bumsen. Es interessiert mich nicht, da muss ich wenigstens nicht ran, weil ich stehe ja auch nicht so auf Bumsen. Und irgendwann, wenn es dann zu frech wurde, dann habe ich gesagt, hasta luego. Ist natürlich jetzt auch keine besonders, ist auch eine Strategie natürlich.
Das ist total gesund, was du hier gerade sagst. Also, ich stehe nicht auf Bumsen, dann bumst halt die andere. Hör mal. Das ist total,
ich führe platonische Beziehungen.
Ja, und das Ding ist, wenn man das vereinbaren kann, dann finde ich, ist das schon ein Beziehungsmodell, was auch.
Ja, nur, das aber nur auch die wussten ja von diesem Beziehungsmodell.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Na gut, dann erzähl weiter.
So, aber das geht für mich ja auch in Freundschaften. Also, wie oft, wenn Freundinnen die irgendeinen Scheiß erzählen, weil, keine Ahnung, weil sie wissen, dass sie irgendwas gerade gemacht haben.
Ja.
Und dann weißt du auch, okay, die erklären sich jetzt gerade und du gibst einfach kurz das Gefühl, du glaubst das jetzt. Und das ist auch in Ordnung so, weil du lässt Dinge einfach passieren und das ist okay. Und entweder nimmst du die Person so, wie sie ist, oder du nimmst sie halt nicht.
Ja.
Finde ich ganz oft. Und ich finde, das gilt für sexuelle Beziehungen und das gilt aber auch für ganz platonische, zwischenmenschliche Beziehungen. Aber bei dir glaube ich nicht, ne? Du suchst ja jetzt nicht nicht durch die Bank weg, die toxischsten Freunde.
Nee, bei mir, nee.
Weißt du, was
aber
das
bei mir hat das auch viel mit meiner Vergangenheit zu tun, weil ich in meiner Schulzeit einfach, kennst du diese, man hat so Mädchengruppen, so Dreiergruppen, dann ist immer 2 gegen 1. Ich war immer 1.
Oh.
Ja. Und dann habe ich mir irgendwann, als ich bin ja auch in einem Dorf aufgewachsen, und als ich dann so Kontakt zu Leuten in Großstädten hatte und Leuten, die nichts in meinem Umfeld, wo ich herkomme, zu tun hatten, habe ich das schon bewusst. Ich habe ja auch nicht einen riesigen Freundeskreis. Ich habe viele kleine, wo es immer nur so ein paar Leute sind. Und dann mag ich es immer voll, die zu connecten.
Mhm.
So, aber da bin ich schon sehr, da bin ich vorsichtig bei Freunden. Bei Freunden bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meinen Freunden.
Ja, eben. Ja. Und das kann man eigentlich, hast du ja gelernt, wie das ist, die richtigen Menschen zu suchen und zu selektieren und auszuordnen und dass irgendwie Entscheidungen vielleicht auch nicht immer final sind. Ne? Mein Gott, es ist auch keine Schande, eine Beziehung einzugehen und dich nach 2 Monaten oder nach 2 Jahren zu trennen und festzustellen, das war es jetzt nicht.
Ja, aber ich finde, der Unterschied in einer Beziehung zu einer Freundschaft ist halt, in einer Beziehung, okay, du hast bei beiden, sowohl bei einer Freundschaft als auch in einer Beziehung, hast du Verpflichtungen, es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber in einer Beziehung machst du dich viel verletzlicher, weil wenn der Typ oder auch die Frau, ne, ist ja nicht immer nur der Typ, wenn dein Partner dich betrügt, dann musst du dich, also im besten Fall, von dieser Person trennen, weißt du? Und in der Freundschaft, okay, wenn du dich jetzt mit einer anderen Freundin triffst, okay, weißt du, das ist ja, du hast ja keine Verpflichtung in diesem Sinne.
Ja, die Bindung ist halt eine andere. Ne? Ja, also eine freundschaftliche Bindung kann so innig wie möglich sein, aber es ist ja trotzdem nicht die gleiche Bindung wie eine Beziehung.
Absolut gar nicht, aber das Grundprinzip ist ein ähnliches.
Hast du auf jeden Fall recht. Ja. Aber ich glaube, deswegen ist es so schwierig, das quasi von den Freundschaften, den Anspruch, den man da hat, zu projizieren auf die Partnerwahl. Ja.
Ja. Was das jetzt so angeht, aus Erfahrungswerten einfach, wenn ihr jetzt mit anderen Bomben nicht auf dich bezogen, nicht auf irgendjemanden spezifisch bezogen, sondern im Allgemeinen kenne ich echt einige Menschen auch in meinem Umfeld, die das zum Beispiel, klar, du hast das sozial gelernt, dass das ja das Schlimmste ist, was dir passieren kann und dass du am Boden zerstört sein musst und jetzt 4 Monate im Bett liegen musst und heulen musst und dein Leben ist vorbei, weil der tolle Mensch, der sein Schnippi halt überall reinstecken muss, jetzt weg ist. Oder halt auch nicht. Hat viel mit Selbstwertgefühl zu tun.
Ja.
Sich selbst zu können und sobald du aktiv diese Entscheidung triffst, okay, ich lasse das passieren oder ich lasse es eben nicht passieren, entscheidest du dich für dich. Und ich glaube, das Schlimme ist so ein bisschen, dass ganz viele in ihrer Beziehung die ultimative Erfüllung suchen, ihre Heilung suchen, den Problemlöser für alle deine Probleme, die bisher da waren, da sein werden und aktuell da sind. Und das wirst halt enttäuscht. Also so mein Lieblingsbeispiel dazu ist, wenn Leute mit mir sich darüber unterhalten und mich fragen, woher ich wusste, dass Transition der richtige Weg ist, weil sie vielleicht selber diesen Weg gehen wollen und du merkst richtig, da sind Zweifel da, dann sage ich so, okay, mach erstmal nichts. Weil du bist auf jeden Fall noch nicht sicher mit dieser Entscheidung. Geh vielleicht erstmal irgendwo hin, wo du für dich lernst, wie auch immer das aussehen mag, ob das ein Life-Coach ist, ob das deine Mutter ist, ob das ein Therapeut ist, ob das eine Klinik ist, was weiß ich, wo du das halt für dich kannst, mit dir selber ehrlich zu sein. Das kann meinetwegen auch in der Bahnhofstoilette mit dir alleine sein, wenn du die Tür 3 Stunden abschließt und dich im Spiegel anguckst. Sei ehrlich mit dir selber. Dieses Problem, das du da hast, wird all deine anderen Probleme nicht lösen. Nur weil ich jetzt meinem Körper, meiner Identität, gefühlten Identität angeglichen habe, ist jetzt nicht plötzlich mein Selbstwertgefühl ganz oben. Also, und das ist so ein Trugschluss, wenn man so ein großes Problem sieht oder was so groß erscheint, dass man denkt, okay, wenn das gelöst ist, dann gibt es auch keine Probleme mehr. Nur weil das so groß ist, fallen dir die anderen Probleme drumherum vielleicht nicht so dolle auf, weil du so mit diesem großen Problem beschäftigt bist.
Ja, das stimmt
und
schon.
Und schaff dir erstmal einen Überblick über das, was eigentlich bei dir gerade anliegt und was Sinn macht, jetzt in welcher Reihenfolge irgendwie zu bearbeiten für dich selber, weil danach werden immer wieder Dinge kommen.
Ja.
Und das wird auch dein Leben lang immer wieder eine Entscheidung sein, dich dafür zu entscheiden, daran zu arbeiten, weil wäre kein Desillusionieren, aber den Status von ich bin jetzt glücklich und ich sterbe irgendwann, dann den gibt's nicht.
Nee, leider nicht. Das stimmt. Sobald Probleme weg sind, entstehen halt andere Probleme, neue Probleme und so weiter und so fort. Und das ist ja ein ewiger Prozess, den man einfach durchleben muss, egal auf welcher Ebene im Leben.
Achtung, Werbung.
Alex, dreimal darfst du raten, was ich gefunden habe.
Was denn?
Erinnerst du dich noch an diese Bio-Gemüse-Chips, die ich dir in Berlin gezeigt hatte?
Diese salzigen?
Ja, Alex, ich habe sie gefunden. Ich habe sie en masse bestellt und jetzt darfst du raten, für wie viel?
Keine Ahnung, 3 Euro?
Schatz, 1,19 Euro.
Was?
1,19 Euro.
Als ob.
Ja, ich habe auch welche für dich mitbestellt.
Wo?
Bei Motatoes.
Was?
Und ich habe auch richtig viel Tee da geholt und richtig viel Kakao. Also alles.
Okay, stopp. Mach Unboxing.
Also, ich habe mir auf jeden Fall ganz viel Tee geholt. Einmal Bratapfel, weil das kriegst du ja nirgendwo mehr, weil es einfach nicht die Zeit ist. Aber das Gute ist, die müssen es ja loswerden. Einer muss es kaufen. Hier bin ich. Dann habe ich mir noch so einen Zinktee mit Himbeere geholt. Dann Kakao, aber mit Hafer.
Das ist der, den du immer in der Aufnahme trinkst, ja?
Ja.
Nein.
Nee, also ich habe da richtig viele coole Dinge gefunden. Und auch so Lemon Chili, weil ich das auf Mango machen möchte. Und dann habe ich mir noch so gemahlenen Zimt geholt, weil ich in New York ja auf so ein Chai Latte gekommen bin. So krass geschmeckt hat mit Karamell und ein bisschen Zimtsirup. Aber da war auch immer Zimt selber drin. Deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt. Das ist von Easy Gourmet, auch Bio. Dafür habe ich 1,49 Euro bezahlt. Und normalerweise kostet Zimt ja so 3, 4, 5 Euro. Deswegen habe ich auf jeden Fall zugeschlagen.
Anisha, Unboxings in einem Podcast sind ziemlich dumm. Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer. Deswegen bestellt jetzt bei Motatoes. Die bieten euch nämlich Lebensmittel, die es nicht mehr in den üblichen Handel geschafft haben, aufgrund von Überproduktion, Saisonalität oder zu kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten mit bis zu 80% Rabatt an. Und wisst ihr, was wir euch bieten? Nochmal 15% on top. Das Ganze mit dem Code YUMYUM15. Also würde ich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Schaut unter www.motatoes.de vorbei oder in der Motatoes App. Alle Details findet ihr wie immer in den Shownotes. So, jetzt haben wir aber trotzdem natürlich die geheilte Laura Abler hier. Nein, Spaß.
Ich bin glücklich und sterbe nur irgendwann.
Nee, aber kannst du...
Wie hast du das denn geschafft? Was für Werte hast du damals vertreten? Finde ich auch spannend. Also, weil rückblickend denkt man ja immer, ich hatte total die strong Werte und Meinungen. Und dann, ich hätte gerne einen, der loyal ist, der mich liebt und am Ende im Prinzip hast du eigentlich überhaupt nichts gesagt, ne?
Ja. Ja. Also ich glaube, das war wirklich dieser Prozess der Trennung, weil das war so, es war alles gut und von den einem auf den anderen Tag war es so, jetzt ist es vorbei und
in der Türkei die Beziehung?
Ja, genau. Und dann wir waren im Urlaub. Und dann bin ich aus dem Urlaub zu Besuch gefahren zu meiner Mutter und einfach wieder da geblieben, weil dann haben wir uns getrennt und es war von einem auf den anderen Tag einfach vorbei. Und
also wieder einfach in Berlin geblieben.
Genau, und ich hatte dann halt so nichts, außer meinen Koffer, mit dem ich im Urlaub war. Und ich hatte keine Wohnung und ich hatte keinen Job, weil ich war ja in der Türkei und da habe ich studiert und ich komme jetzt auch nicht aus einem Elternhaus, wo meine Mutter gesagt hat, kein Problem, finde dich jetzt erstmal ein und wir machen das schon. Natürlich, ich konnte so lange, wie ich möchte, bei meiner Mutter wohnen, Gott sei Dank. Aber ich musste ganz schnell wieder ein Leben anfangen, ein ganz normales, alltägliches Leben.
Und dann musstest du dich mit Dingen konfrontieren, wie ich es hier nicht.
Ja, nein, Quatsch. Ich musste dann ganz schnell wieder anfangen und dann habe ich so wirklich mit 2 Wochen Zeit genommen, mit niemandem gesprochen. Keiner von meinen Freundinnen wusste, dass ich getrennt bin, weil mir das auch peinlich war. Ich habe mich geschämt. Und dieser Prozess aber, dass ich mich so geschämt habe für mich selber und dass ich dann irgendwann jedem ja davon erzählen musste, weil natürlich in meinem Umfeld wusste jeder so, ich war verheiratet und eigentlich wohne ich gar nicht in Deutschland. Was machst du überhaupt hier? Und das hat mir so voll die Möglichkeit gegeben, dieser Charme, der mich so abgekapselt hat, hat mir so die Möglichkeit gegeben, einfach ganz viel darüber nachzudenken. Und dann habe ich direkt einen neuen Job gefunden und dann habe ich direkt wieder angefangen und ich habe gemerkt so, ey, wenn du einfach machst, dann läuft's. Und dann hat dieser Prozess, darüber nachzudenken, natürlich nie aufgehört, weil das tat weh, das war schlimm. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe, weil natürlich einfach alles weg, das ist scheiße, vor allem in dem Alter. Und ja, wie gesagt, man kommt sich halt dumm vor, man schämt sich, keine Ahnung. Und dieser Prozess hat mir dann irgendwann gezeigt, so, du musst in Zukunft einfach mal auf dich achten, weil es war jetzt nicht das erste Mal, du warst jetzt nicht einmal dumm, du warst jetzt bestimmt schon 3-mal dumm im Leben. Und wenn du so weitermachst, dann hast du irgendwann ein richtiges Problem. So, das haben wir jetzt noch mit einem blauen Auge geschafft, so mäßig. Das hat meine Mutter auch zu mir gesagt, du bist jetzt nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, aber achte auf dich. Mhm. Weil sie hat mich nie eingeschränkt. Sie hat mich auch mit meinem Knacki-Ex zusammengelassen und hat gesagt, mach, was du willst, wenn du glücklich bist. Und dann habe ich einfach verstanden, ich bin so gar nicht glücklich, sondern ich rede mir das nur ein, weil jemand da ist. Mir war ganz egal, wer da ist. Und das ist das Problem und das habe ich verstanden.
Hauptsache, jemand ist da, ne?
Ja. Und deswegen habe ich das auch mitgemacht alles, weil ich mir erstmal immer dachte, dass das, was die mir da vorlabern, das ist wirklich so Liebes, das ist das Beziehungsmodell. Du darfst nicht rausgehen, du kannst dies nicht, du kannst das nicht und ich mache alles so, wie ich will, aber du fügst dich bitte. Und dann irgendwann habe ich verstanden, eigentlich musst du auch einfach mal alleine sein. Und dann war ich jetzt die letzten 2 Jahre alleine und hatte auch gar kein Interesse. Ich wollte nicht flirten, ich wollte nicht chatten. Mhm. Ich dachte mir, lass mich einfach alle in Ruhe. Ja, und jetzt weiß ich halt, was ich will. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Ja.
Schön.
Ach, crazy. Ha, das versuche ich immer noch auszuprobieren. Aber an so vielen Ebenen meines Lebens.
Das Ding ist, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwann einfach akzeptiert, dass nicht alles sein kann, wie man will.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt. Ich weiß, was ich will, aber wenn vielleicht Sachen nicht so sind, wie ich sie eigentlich will und mir immer ausgemalt habe in meiner perfekten Welt, dann ist es auch in Ordnung, inzwischen. So, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess, dass man nicht sagt, mein Standard ist hier und ich gehe wirklich nicht eine Stufe runter. Das ist an sich der richtige Ansatz, aber man muss ja auch schon irgendwie sich in der Mitte treffen, wenn man Potenzial in einem Menschen sieht. Wisst ihr, was ich meine?
Ich wusste immer nur, was ich nicht will.
Aber das ist auch gut.
Ja, das ist schon mal viel wert, das ist ein Anfang, ne?
Ja, das ist auch gut.
Ja, ich bin
Alicia weiß das leider nicht so.
Die weiß beides nicht.
War einfach ruhig. Kennst du, ich wollte euch einfach reden lassen. Ich war so, ich sag einfach gar nichts dazu.
Ja, also ich weiß ja nicht, inwiefern du darüber sprechen möchtest. War der Knacki vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit?
Nee, der war davor.
Und
war da war ich ganz jung.
Aber war das mit den 6 Jahren einfach so dahergeredet oder waren es wirklich 6 Jahre?
Nee, ich glaube, der sitzt immer noch, ehrlich gesagt.
aber hast also, du ihn jemals gesehen?
Ja, ich habe den immer
nicht
besucht.
Nicht durch eine Scheibe?
Ja, ja, ja.
Also aber vorher auch schon.
Ja, eurer Beziehung.
Das war mein allererster Freund.
Okay.
Genau, und das war mein allererster Freund mit 15. Und dann waren wir irgendwann getrennt.
Aber der musste ja dann schon über 18 gewesen sein, wenn er im Gefängnis das oder nicht? Oder war es so ein Jugendarrest?
Nee, der ist dann über 18. Als er über 18 war, ist er ins Gefängnis gegangen. Er war auch 2 Jahre älter. Ja, und dann waren wir zusammen. Das war mein erster Freund. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt und waren dann auch bestimmt 1-2 Jahre getrennt. Und dann sind wir halt wieder zusammengekommen. Und dann waren wir halt nochmal 1 Jahr zusammen, als er halt im Gefängnis saß.
Mhm.
Ja, aber ey, wirklich, das klingt so bescheuert, aber wie du schon sagst, das ist halt ein Vorurteil. Klar, das war alles ein bisschen strange, so, aber das war wirklich...
Aber da konnte ich ja auch nicht bekacken, ne?
Nee, das stimmt. Und das tat mir auch ganz gut, weil ich bin auch wirklich ein Psycho. Nee, der war vor mir mit seiner Wärterin zusammen. Das hat mir auch...
Was?
Ja, ja. Musste der deswegen dann im Gefängnis wechseln?
Nee, sie wurde gekündigt.
Ja, ihn
also es war
ja
nicht so Wärterin, ne? Es war so mäßig Betreuerin, aber egal, es geht zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall, nicht mal da konnte ich mich drauf verlassen. Nee. Ja, ja, aber das war wirklich ein ganz toller Mensch und auch seine Familie, die liebe ich bis heute, wirklich. Also klar, es hatte alles Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal, aber so an sich kann ich nichts Schlechtes darüber sagen, weil ich war auch viel zu jung, um das mit meinem Wissensstand von heute zu bewerten. Ich war da 18. So,
also wenn du ihn heute begegnen würdest, wäre alles cool.
Ja, ich würde ihn sogar richtig gerne mal wiedersehen. Ich habe auch letztens...
Hast du die Telefonnummer doch bestimmt noch, oder nicht?
Nee, der hatte ja kein Handy. Als
ja, ich meine ja auch vom Gefängnis.
Ich glaube, nee, der ist jetzt frisch draußen.
Ah.
Ja, ja, der ist jetzt frisch draußen und der sucht jetzt eine Wohnung mit seiner neuen Freundin. Das, ja, ja. Das macht er, um mich eifersüchtig zu machen. Ja, ja. Er übertreibt halt ein bisschen. Nee, also ja, der hat jetzt eine neue Freundin und das ist auch schön und ich freue mich wirklich unfassbar für ihn, weil ich glaube, wenn die Zeit für mich anstrengend war, war es für ihn noch viel, viel schlimmer.
Mhm.
Und wie gesagt, ich war einfach so jung und er ja auch. Ich weiß gar nicht, was der für Mensch ist, deswegen steht mir das gar nicht zu, das negativ zu bewerten, weil wir waren beide 18 und 20. Also was will man da erwarten? Mhm. Natürlich war die Beziehung komisch, da war jede Beziehung komisch.
Ja,
da gab es auf jeden Fall nicht, du gehst jetzt nicht in den Club und du ziehst das nicht an, er wusste ja nicht. Ne?
Doch, das hat er aber gesagt.
Ja, gut, aber dann, wenn du vielleicht alle 2 Wochen da hingekommen bist, aber er konnte dir jetzt nicht permanent auf WhatsApp schreiben, du konntest keinen Standort schicken.
Aber rausgegangen bin ich trotzdem nicht, ganz artig.
Nein.
Ja, doch, so bin ich aber einfach. Wenn das jemand von mir erwartet, den ich wirklich liebe, ich weiß nicht, ob ich es immer noch machen würde, weil jetzt gerade mein Partner würde das niemals machen, aber ich glaube, ich würde es wieder machen. Aber einfach nur, weil ich mir denke, wir können uns ja darauf einigen. Jetzt muss ich noch loswerden. Ja. Aber
weißt du, das Ding ist so, ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen, weil ich glaube, jeder hat das so ein bisschen, also die allermeisten. Mir fällt auf Anhieb nämlich keine Person ein, bei der ich sage, okay, zu 100% hat die das nicht. Mhm. Dass man so intuitiv schon, man weiß ja, was die Person stört und
genau.
Man will gefallen und man macht, man vermeidet sowieso schon die Situation, wo man dann weiß, so, ne, da wird es jetzt ein bisschen komisch, ja, dann bleibst du da mal zu Hause. Und man redet sich ja auch so selber ein, man weiß ja gar nicht mehr, was ist jetzt meine Meinung, was ist seine Meinung. Man denkt sich jetzt aber, ich habe auch gar keine Lust rauszugehen.
Das ist
ja
auch total, auch eh nicht.
Ja, das ist auch total anstrengend. Ja. Und Alkohol. Dann ist morgens immer so, hast du so einen Kater und das tut mir nicht gut. Und
ja.
Ich habe es geliebt, ins Fitnessstudio zu gehen um 4 Uhr morgens. Weiß ich nicht, ob das mein natürliches Naturell ist.
Oh mein Gott. Ja, nee, aber es stimmt schon. Und ich finde, ist auch wichtig zu differenzieren. Findet er es einfach nicht so cool oder ist das wirklich so voll toxisch und narzisstisch? Weil vielleicht findet er das einfach nicht cool, weil er einfach nicht der Typ Mensch ist. Dafür, das gibt's. Ja. Und wenn du jemanden liebst, möchtest du dem Typ Mensch, mit dem du bist, natürlich auch irgendwie gefallen. Und dann fügst du dich ein bisschen.
Respektieren,
ja, genau. So. Und wenn er sagt, hey, Club ist für mich die absolute Red Flag, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und man sagt dann, ja, okay, dann gehe ich vielleicht nur noch zu Geburtstagen von meinen Freundinnen in den Club. Dann ist es halt
ein Kompromiss.
Ja, genau.
Hast aber du noch andere Red Flags? Also hast du Red Flags?
Ja, ich würde sagen, dass schon irgendwie auch kind of Red Flag ist, dass ich halt immer gerne mich füge. Also weil das ist irgendwie schön, aber das ist halt für mich selber, glaube ich, so ein bisschen, also es ist eigentlich was Schlechtes, finde ich. Weil das sagt ja eigentlich auch ganz viel über so mein eigenes Standing aus. So, weil
also du möchtest jemanden, der dich dazu motiviert, das zu machen, was du möchtest.
Ja, genau. Weil wenn jemand das sagt, was er will, dann füge ich mich halt ganz schnell. Und das ist so, ja.
Ja, witzig. Wenn ich es ausspreche, dann bin ich ja so, fick dich.
Ja.
Ich gehe jetzt 3 Tage feiern.
Ja, geil.
Aber wenn er es nicht sagt und ich weiß, er will es nicht, dann gehe ich nie in diesem Leben feiern. Aber so wenn, wenn er mir das sagt, dann ich so, und du passt jetzt mal auf, du blöder Hund. Hab schon auf ASOS bestellt, das kurzeste Kleid, was ich finden konnte. Watch me, bitch. Und ich habe Flugmodus.
Aber das finde ich, ist, ja, ich meine, finde ich jetzt nicht gut. Will ich jetzt auch nicht sagen.
Toxic
aber,
Alert.
Aber eigentlich muss man da ja auch dabei bleiben, was man machen will. Ja, aber sonst muss ich echt sagen, ich habe keine Red Flags.
I'm perfect.
Nee, bestimmt habe ich Red Flags, sicherlich zu 100%, weil ich bin alles, aber nicht perfekt. Vor allem nicht halt auf Ebene einer Beziehung. Mhm. Aber mir fällt jetzt so nichts ein, weil ich von mir selber schon sagen würde, dass ich weiß, was ich will, aber ich bin ein sehr umgänglicher Mensch. Und deswegen fällt mir, ja, ich bin halt schon eifersüchtig. Ich bin also nicht im Sinne von, wenn er auf einer Party, wo ich auch bin, mit jemandem redet, das stört mich überhaupt nicht. Aber wenn er ohne mich ist, dann schon, weil ich halt so krass Verlustängste habe, dass ich dann einfach, das ist ja, ich kann, habe das dann nicht mehr unter Kontrolle.
Und du
dir einfach
daran schiebst.
Aber das ist ja eigentlich relativ leicht, in Anführungsstrichen, zu handeln in den Situationen, in denen es eben nicht so ist. Ne? Indem man das immer wieder verbalisiert, ausspricht, sich im Vorhinein vielleicht schon erklärt.
Ja.
Ist natürlich viel Arbeit, ne?
Kommunikation.
Das immer wieder zu machen, ist auch anstrengend für einen. Du wirst ja auch ausgelutscht, man kommt sich irgendwann doof vor. Ja. Aber nur so kannst du ja diese Situation, wenn es dann dazu kommt, irgendwie abschwächen schon im Vorhinein.
Voll. Ja, es ist halt, ich glaube, das ist alles eine Beziehung ist komplett Kommunikation. Und nur durch Kommunikation kann man herausfinden, passt man überhaupt zusammen oder nicht.
Ja.
Klar, der Vibe und so, aber den Vibe, den spürst du direkt, finde ich. Mhm. Also man merkt direkt, könnte ich mir vorstellen, mit dem jeden Abend in einem Bett zu schlafen, kann ich mir vorstellen, mit dem im Urlaub zu fliegen und so weiter. Sag?
Nee, ich habe eine Frage an dich.
Sag mal.
Weil ich sehe sehr viele Parallelen. Du sagst jetzt gerade, ja, beziehungsweise viel Kommunikation.
Mhm.
Aber du leidest ja auch so ein bisschen unter Verlustängsten.
Mhm.
Hast du dich, also ich hatte zum Beispiel voll oft und voll lange das Problem, dass ich mich gar nicht getraut habe, bestimmte Dinge zu kommunizieren. Danke. Weil ich mir dachte, ich spreche es gar nicht erst an, weil die Antwort möchte ich vielleicht gar nicht wissen. Und deswegen habe ich voll viele Dinge einfach über mich ergehen lassen, obwohl ich voll viel in meinem Kopf hatte und dann noch mehr zu Furie wurde, weil ich mir meine Gedanken in meinem Kopf einfach gemacht habe und die dann für mich Sinn ergeben haben. Und diese eine Person, von der ich am Anfang erzählt habe, das war der erste Mensch, bei dem ich mich getraut habe, das klingt total krank, bei dem ich mich getraut habe, offen zu kommunizieren. Und am Ende, ich habe mich so gut gefühlt.
Ja.
Ich war so, mein Gott, mir geht's viel besser, obwohl es ist jetzt hier gerade gar nichts passiert, außer dass ich meine Gedanken losgeworden bin und eine normale Antwort darauf bekommen habe, weil Kommunikation ist nun mal der Schlüssel.
Ja.
Aber ja, genau, weil du ja meinst, du hast auch Verlustängste, finde ich, ich fand es am Anfang bei mir immer extrem schwierig, meine Gedanken offen zu kommunizieren, weil ich einfach Angst vor der Antwort hatte.
Ist bei mir auch so, nicht unbedingt eine Angst vor der Antwort im Sinne von, vielleicht sage ich was Falsches, sondern ich habe ganz doll Angst, mich verletzlich zu zeigen, weil ich Angst habe, jemanden zu verlieren. Mhm. Und dann weiß der, wenn er mich verliert, also wenn er mich verlässt, dann könnte es mir schlecht gehen. Ja. Also ich bin ganz schlecht da drin zu kommunizieren, hey, übrigens, ich fühle auch was für dich.
Ja.
Wir haben nicht nur gute Zeiten, ich empfinde auch was für dich und du bedeutest mir was. Das fällt mir ganz, ganz schwer. Und das ist ja nicht nur diese direkte Kommunikation, was man fühlt, sondern halt auch alles drumherum. Hey, mir wär's wichtig, wenn wir uns wiedersehen oder was weiß ich. Kann ich nicht.
Ja.
Fällt mir ganz schwer.
Das ist
so
krass.
Ja, das ist echt. Aber das muss man halt so, also ich glaube, dass dieser Mensch bei dir, von dem du erzählt hast, das aus dir rausgekitzelt hat, durch seine Art wahrscheinlich. Mhm. Und das ist jetzt bei mir in meiner jetzigen Beziehung auch so. Ich bin trotzdem, ich dachte am Anfang immer, ich bin schüchtern. Und ich bin wirklich alles, aber nicht schüchtern. Mhm. Und ich war dann immer so, irgendwie bin ich in seiner Nähe so schüchtern. Aber nee, war ich nicht. Ich war einfach nur
eingeschüchtert. So, ist das anders als schüchtern?
Ja, genau. Ich war einfach nur so into it. Ich fand den so toll, dass ich einfach nur mich getraut habe, was zu sagen. Mhm. Und das ist aber jetzt anders, weil so, dass mir das Gefühl gegeben wird, du kannst mit mir über alles reden. Ja. Und wenn du mit mir über den größten Scheiß reden willst, ich höre dir zu, auch wenn ich mal, also wenn ich nichts dazu zu sagen habe, so mäßig.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt jemanden findet, der so diese Schwäche, die man hat, so ausgleicht.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ganz, ich glaube, im Erwachsenenwerden, so gerade so frühes Kind, halbes Alter, haben wir alle das Gefühl, dass wir verlassen werden von unseren Eltern in dem Moment, wo wir halt nicht mehr den ganzen Tag zu Hause mit unserer Mutter spielen im Wohnzimmer, sondern, keine Ahnung, in den Kindergarten gehe, die wieder ihrem Beruf nachgeht oder wie auch immer die Situation. Ich glaube, die wenigsten haben nicht irgendwann irgendwie Verlust in irgendeiner Art und Weise im Erwachsenwerden erlebt, was hätte Traumata irgendwie erzeugen können. Mhm. Die einen natürlich mehr, die anderen weniger. Mhm. Und bei mir war ja total der umgekehrte Umgang damit. Ich habe total früh angefangen, okay, das ist meine Seite und das ist deine Seite, das ist mein Bereich und ich mache auch alles alleine. Ich habe in der dritten Klasse angefangen, die Unterschriften von meiner Mutter Vokabeltests zu fälschen und das gilt nicht nur für Sechsen, das galt auch für Einsen, weil in meinem Kopf war so, das geht dich überhaupt nichts an.
Krass.
Das ist mein Bier und nicht dein Bier. Ich habe da ganz klare Grenzen gezogen. Ich gegen den Rest der Welt. Und deswegen glaube ich, ist mir das auch so scheißegal, wenn du würdest das jetzt anhören. Und wenn ich mich dazu entscheide, dass er mich jetzt verarschen darf, dann ist das für meinen inneren Seelenfrieden. Denke ich mir so, okay, wenn du da bist, bist du ganz nett. Jetzt hast du aber irgendwie den Bogen überspannt, weil jetzt hast du nämlich mein kognitives Ego gekränkt, dass du mich für so hohl hältst. Jetzt überspannst du den Bogen, mein Freund. Jetzt darfst du gehen.
Aber es ist eigentlich voll gut. Weil
ja, aber bei mir ist sehr viel Ego.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Wenn meine Intelligenz sich beleidigt fühlt. Mhm. Weil ich halt, wie gesagt, ich habe einen Gottkomplex. Ich halte mich für relativ schlau. Deswegen nehme ich dir auch gar nicht übel, dass du so durchschaubar bist. Aber wenn es frech wird, dann gnade dir Gott.
Also ich glaube, dass es zu einem gewissen Grad schon gut ist. Aber ich glaube, irgendwann steht einem das Ego im Weg.
Mhm.
Und das ist halt, dann wird es ein Problem, weil an sich, dass du sagst, hey, du hast einfach nur eine Daseinsberechtigung, das ist doch eigentlich ein geiler Ansatz. Also, weil dann machst du dich nicht abhängig in keinster Art und Weise, auch einfach nicht emotional, weil du gibst einfach dem Menschen die Möglichkeit, in deinem Leben zu sein und er kann entscheiden, willst du oder willst du nicht.
Ja, genau.
Und das ist halt.
Das galt zum Beispiel auch für meine Mutter. Cool. Und das habe ich auch wirklich so verbalisiert. Ich so, ey, ich bin zu German Sex Topmodel gegangen. Nicht, weil ich diese romantische Vorstellung habe, wie alle anderen Mädchen hier. Mein größter Traum ist es, Model zu werden. Natürlich macht mir der Job Spaß, gar keine Frage. Darum geht es jetzt aber gerade nicht. Sondern mein Beweggrund war, mich finanziell zu emanzipieren, damit ich nämlich keine Abhängigkeit hier habe. Damit ich nämlich genau das sagen kann. So, Mutter, du reißt dich jetzt mal am Riemen. Weil entweder möchtest du mal mit dem teilhaben, dann musst du auch nach den Spielregeln spielen, so wie ich nach deinen Spielregeln gespielt habe, als ich klein war und bei dir gelebt habe. Oder halt nicht.
Meine Mutter hat mich an den Haaren gepackt und gesagt, entweder packe ich dich wieder zurück oder schicke dich nach Afrika.
Ja, dann soll die mich mal nach Afrika schicken. Meine Mutter ist 1,67, ich bin 1,85. Und seitdem, natürlich habe ich das jetzt nicht per se so gesagt, sondern wenn es dann mal eskaliert ist, wo ich gesagt habe, ey, ich bin jetzt erwachsen, so läuft das hier nicht mehr. Du bist meine Mutter, ich liebe dich, ich respektiere dich, aber du hast mich jetzt auch zu respektieren. Als erwachsenen, vollwertigen Menschen. Und seitdem habe ich innigste Beziehung mit meiner Mutter.
Ja,
krass. Und genau so handhabe ich das auch mit allem anderen.
Und genau das ist es nämlich. Weil dann gibst du dem anderen die Chance zu entscheiden, habe ich Bock darauf, Teil des Lebens zu sein. Und dann, wenn die sich dafür aktiv entscheiden, haben die auch wirklich Bock im Leben zu sein und bauen keine Scheiße und reißen sich zusammen und tanzen vielleicht auch mal nach deiner Pfeife, auch wenn es eigentlich nicht so gerade nicht passend wäre. Und das ist halt eigentlich das Beste, was du vermitteln kannst. So, ich brauche dich nicht.
Ja.
Es ist schön, dass du da bist, aber ich brauche dich nicht. Ja. Und das ist halt wichtig. Und das ist halt für sich selber einstehen. Und davon können wir uns eine Scheibe abschneiden.
Ja. Das sage ich eh immer zu Alex. Sag mal, Alex ist so ein bisschen mein Vorbild, was sowas angeht. So, weil sie weiß, was sie will. Auch. Die setzt ihre Grenzen, die hält die ein. So, die, jeder weiß, wo er bei ihr dran ist. Und das zum Beispiel, Alex ist ja auch manchmal so ein bisschen sehr hart mit ihrem Ton.
Hast du ja schon erlebt. Ne? Entweder sitze ich da, wo wir abgesprochen, oder ich bin nicht bei Tribute to Bambi.
Aber danach bist du zuckersüß.
Ja, genau, das ist das. Weil alles, was sie sagt, meint sie nicht böse, sondern es ist manchmal einfach ihre
klare
Art.
Kommunikation, dass wir uns hier nicht missverstehen.
Ich habe das auch übrigens in keinster Weise böse aufgefasst. Es war nur für mich so ein bisschen, okay. Aber ja, war ja auch eine berechtigte Ansprache.
Nee, und deswegen mich auch dafür entschieden, in ihrem Leben zu bleiben.
Verstehe.
Nee, weil ich aber Dinge auch nicht falsch verstehe. Also so, ich glaube, manchmal können Leute das so ein bisschen falsch verstehen, wenn sie Alex nicht kennen. So, aber sie ist von Anfang an einfach direkt und klar. Und am Ende kannst du erst ihr Herz greifen und checkst, okay, eigentlich ist es ihre Art, ihre Love Language. So, ein bisschen.
Ehrlichkeit, weil ich finde, Ehrlichkeit ist die Größe von Respekt.
Ja, das fühle ich. Das fühle ich komplett.
Die meisten Menschen haben halt tatsächlich. Sie hört immer, dass sie alle denken, sie ist arrogant. Und ich höre immer, ich hatte Angst vor dir. Und weißt du, was ich dann sage? Ist auch besser so.
Alter, okay. Ja, auch, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das viele zu dir sagen. Doch.
Ja, also ich denke mir so, ja, mein Gott, was gibt's Angst vor mir zu haben? Am Ende des Tages ziehe ich jetzt kein Messer und mache einen Stich. Ne?
Nein, aber du hast halt so eine Attitude, wo man so denkt, naja, ich reihe mich jetzt mal lieber ein.
Ja, aber vielleicht weiß ich ja auch doch besser, was ich will, als ich manchmal denke.
Ja. Ach, ich finde das sehr gut.
Aber, Laura, ne? Jetzt haben wir ja genug über verschiedenste Arten von Beziehungen, toxischen Beziehungen geredet. Unabhängig von TikTok, wo du ja sehr erfolgreich bist, machst du ja auch viele TikToks über deinen Beruf. Du arbeitest nämlich im Vergleich zu vielen anderen Influencern immer noch.
Zu Bambi zum Beispiel.
Und machst auf diversen Veranstaltungen die Gästelisten. Unter anderem haben wir, also ja, ist bestimmt jetzt...
Einfach gesagt, ja.
Ja, Eventmanagement.
Ne? Event?
Ja, nee, das wäre ein
bisschen... Relation.
Genau, so ne? Guest Relation und Guest Management mache ich in einer Eventagentur. Mhm. Also wir sind eine Full-Service-Eventagentur. Wir haben auch eine Produktion, die quasi das Event aufstellt. Aber ich kümmere mich dann quasi, das, was meine Kollegen ganz toll immer wieder auf die Beine stellen, da kümmere ich mich darum, dass die richtigen Gäste zum Event kommen. Ja.
Ja, und ich habe auch gesehen.
Genau.
Ich habe auch auf TikTok gesehen, dass dir das auch einfach unfassbar viel Spaß macht und du das auch, soweit es geht, auch eigentlich durchziehen möchtest. Und ich finde das richtig, also vielleicht ist es aber auch so, also dass es dir so Spaß macht, weil es nicht so weit von deinem jetzigen, in Anführungszeichen, Job entfernt ist, weil die Leute, die kennst du ja wahrscheinlich meistens, aber was für ein Gefühl ist das so, wenn du früher so hinter den Kulissen eher warst, was du ja heute immer noch bist, und dann aber jetzt auch viel in deinem Alltag einfach im Mittelpunkt bist?
Nächster Tribute to Bambi in der Mitte. Laura sitzt oben drauf mit einer Krone. Weil sie macht ja das Seating.
Es ist tatsächlich schwieriger, als sich das mal alle vorstellen, weil alle immer denken, oh, das ist doch perfekt, das ist doch eigentlich das, was du immer machst, also mäßig Social Media, in Richtung Social Media, aber...
Es sind halt zwei Fulltime-Jobs.
Ja, genau, es sind zwei Fulltime-Jobs und mir ist der Job sehr wichtig, weil ich will jetzt nicht großkotzig sein, aber ich bin auch gut in dem, was ich mache und ich möchte professionell sein und... Für meine Kunden ist Laura Abler nicht professionell. Also ich glaube, dass so inzwischen alle Kunden schon verstanden haben, was ich dann noch so in meiner Freizeit so treibe. Und da sagen die auch nichts zu. Aber trotzdem habe ich immer Angst, dass es blöd ankommt. Und deswegen versuche ich das immer so gut, wie es geht, zu trennen. Aber es ist halt nicht mehr so wirklich möglich. Weil, wie du schon sagst, man kennt halt dann irgendwann alle Leute. Und dann ist es halt auch immer so dieser, ich sag mal, unangenehme Moment, obwohl es eigentlich nicht unangenehm ist, wenn quasi Bekannte aus dieser Social-Media-Bubble gerade gar nicht zuordnen können, bist du gerade für meine Einladung verantwortlich oder bist du gerade auch ein Gast? Ja. Und das ist halt für mich schwierig und deswegen, ja, ist es es macht mir so unfassbar viel Spaß, weil ich auch einfach abends besser schlafe, wenn ich noch sowas gemacht habe, als wenn ich den ganzen Tag mich nur bei Social Media beschäftige.
Verstehe ich sehr gut.
Weil mein Content besteht ja auch darin, immer ein bisschen lustig und Scheiße labern und hihi, und ich nehme das alles nicht so ernst und das macht mir unfassbar viel Spaß, aber
es gibt ein bisschen Ernsthaftigkeit.
Ja, das andere erfüllt mich halt auch irgendwie und gibt mir halt auch so ein bisschen das Gefühl von, ey, du bist eine Macherin, so mäßig. Aber klar, es ist halt schwer. Also zeitlich ist es total kompliziert und jetzt gerade auch dieser Übergang, weil ich bin ja noch ganz frisch im Social Media Game und ihr tut ja so, als wäre ich ein absoluter Star. Aber
bist du?
Nein, bin ich nicht.
Bist du?
Nein.
Doch, bist du.
Okay, ich bin
Star. Also für
Star.
Mich, ja.
Ja,
so, also, wo fängt ein Star an?
Ja,
weißt
voll.
Du so, ich finde deine Werte, die du vertrittst, den Content, den du machst und dass du sagst, ey, ich arbeite noch, weil es mich erfüllt, also auch dein Mindset so.
Ja, aber einfach so, es ist natürlich für andere, also ich glaube, es gibt gespaltene Meinungen, aber einige denken sich, was denkt die denn, dass sie nicht mehr arbeiten braucht? Die hat ja jetzt nicht die Reichweiten wie Person XY und das verstehe ich total, weil ich nehme meine Reichweiten auch ehrlicherweise nicht so richtig ernst, weil das ist halt so, ja, es gibt halt 100.000 Mal größere als mich, aber auf der anderen Seite...
Immer.
Ja, ja, das stimmt. Aber irgendwie gibt es dann aber auch schon so den Part in mir, wo ich mir so denke, Leute, das ist halt inzwischen auch mein Job, auch wenn ich nicht Reichweiten habe wie Person XY. Und ja, dem gerecht zu werden, ist schon schwierig. Und das kann ich auch schwer trennen, wenn ich zum Beispiel selber auf Events gehe und unmittelbar davor im Büro war, und das ist oft der Fall, weil Events sind ja meistens in der Woche, dann bin ich auch schon ganz oft mal
mit,
abgehauen.
Mit deinem Klemmbrett gekommen. Nee,
ganz so schlimm ist es nicht. Aber bestes Beispiel, vor 2 Wochen war eine Premiere und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich war da und ich stand dann da und habe mich umgeguckt und ich kam so ungefähr frisch aus dem Büro und ich war so, nee, ich kann das jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht Laura Abler sein, weil ich kam halt frisch aus dem Büro und man hat ja schon so, die Leute wollen ja so quatschen und so, das ist ja normal, man will ja reden.
Ja.
Und ich war so, nee, ich kann das jetzt nicht. Ich kann jetzt hier nicht die lustige Laura sein, es geht gerade nicht, weil ich bin gerade gestresst, weil ich komme gerade erst aus dem Büro und ich musste mich so schnell fertig machen und dann bin ich einfach gegangen. Und dann habe ich
mir auch... Ja, verstehe ich auch.
Ja, aber das ist ja, das machen aber auch... Also
alle. Wir gehen über den roten Teppich und
wenn wir keinen Bock haben.
Das ist
wie
auch
voll ist der Saal danach? Ne?
Ja, ja, voll. Ja, ist so. Ja, und das ist halt immer lustig, weil ich kenne es halt von beiden Seiten. Und dann ist es halt, ich merke dann, wenn das Produktionsteam des Events aufgeregt ist, weil ich kenne das ja von uns. Wenn wir merken, es läuft gerade was nicht und es ist dann für mich so viel und dann wollen auch noch so Leute privat einfach reden und dann denke ich immer so, boah, nee, I'm out. Und dann gehe ich mal von Hause.
Ja, auch wenn viele da draußen bestimmt sagen so, oh nein, da sieht auf dann da kostenlos hin und das und dies und jenes und vorher sehen und den und den sehen. Ja, es ist halt auch immer noch unser Job und wir gehen ja auch nicht damit.
Aber man ist auch immer noch ein Mensch und man hat immer noch eine soziale Batterie.
Ja, und ich war immer noch nicht fertig.
Sorry.
Wir gehen ja auch nicht nur da, also wir gehen ja nicht dahin und gehen dann früher, um dann, keine Ahnung, danach schwimmen zu gehen oder was weiß ich, sondern wir haben Abgaben für Kooperationen, wir haben vielleicht noch Calls, wir haben Meetings, wir müssen am nächsten Morgen vielleicht um 5 Uhr aufstehen, weil schon wieder irgendwas ansteht, weil wir uns fertig machen müssen, weil irgendein Shooting ansteht, Calltime um 6 Uhr ist, weiß ich nicht, du ans andere Ende der Welt fliegen musst, was auch immer. In den meisten Fällen gibt es einen Grund dafür, warum man früher geht und das ist nicht mangelnde Wertschätzung.
Ja, voll. Das ist halt auch gerade im Job so voll witzig, weil natürlich meine Kollegen haben mit Social Media selber nichts am Hut und für die ist das dann auch vielleicht nicht meine eigenen Kollegen, die sind nämlich top. Aber so, ich merke das in der Branche, dass es für die nicht verständlich ist, warum Influencer nicht zu Event XY kommen will, weil das ist ja das geilste Event des Jahres. Und das verstehe ich auch, das ist das geilste Event des Jahres. Aber wenn du 20 von diesen Events haben kannst, und dann kannst du zeitlich einfach nicht alle abbilden. Und das ist halt so ein bisschen das Drumherum, was viele Leute nicht verstehen und vor allem auch Zuschauer, die damit nichts zu tun haben, auch nicht verstehen, dass es halt ein Job ist. Die Influencer werden nicht da eingeladen, damit die Spaß haben, sondern damit die mediale Präsenz einfach groß wird. Also deswegen braucht man Promis und Influencer, damit das in Zeitschriften kommt. Und das verstehen ganz viele nicht und sind dann immer so, die dürfen hier, die dürfen da. Nein, man braucht die Leute. Ich bin von diesen Menschen abhängig.
Ja.
Also jedes Mal, wenn ich eine Einladung verschicke, sitze ich da und mache Fingers crossed, dass einfach wichtige Leute kommen, weil natürlich der Kunde auch irgendwas von diesem Event haben will. Der schmeißt ja nicht eine Party, weil er gerade Bock drauf hat. Man will ja irgendwo damit landen.
Ja.
Das ist halt, ja, das ist halt so hinter den Kulissen, was halt viele nicht verstehen.
Ja.
Ja.
Bevor wir zu der Abschlussfrage kommen, habe ich noch so eine Frage aus Neugier, weil du hast ja schon mit sehr internationalen Leuten auch gearbeitet.
Mach mal ein bisschen Name-Dropping. Bitte.
Mach mal ein bisschen erstmal Name-Dropping. Und von wem warst du am meisten enttäuscht und über wen hast du dich am meisten gefreut?
Tatsächlich war für mich am schönsten, da war ich, das ist schon echt lange her, aber da war Candice Warnepool bei der Fashion Week und das war so mein Moment, weil meine Schwester und ich jede Victoria's Secret Show geguckt haben.
Okay.
Und davor saßen und immer gesagt haben, Candice ist so toll. Und das war so, ich war so richtig, ich so, oh mein Gott, Candice Warnepool ist gerade an mir vorbeigelaufen. Das war einfach krass. So, das, da war ich halt auch noch, wie gesagt, ganz neu und das war frisch. Jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, mich beeindrucken nicht mehr viele. Was
man stumpft
aber auch,
ab, ne?
Ja, ja. Das ist
einer
halt
wie der andere.
So ungefähr.
Ja, aber ich fühle es.
Ja, voll. Und das ist eigentlich voll schade, weil ich halt weiß, wie ich mich am Anfang über sowas gefreut habe.
Aber man merkt halt auch mehr und mehr, es ist halt auch ein Job. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie Leute angaffen kann, sondern ich mache ja halt meinen Job.
Voll. Mhm. Und ich muss halt auch zu denen mal scheiße sein, wenn es halt nicht anders geht. Also nicht scheiße im Sinne von, ich bin
bestimmt jetzt...
Ja, man muss halt auch den mal... Man kann den nicht den Arsch pudern, wenn es halt nicht anders geht. Und das ist halt, deswegen verlierst du, glaube ich, so ein bisschen dieses Bewundernde.
Mhm.
Aber was ich auch ganz toll fand, war Lewis Hamilton, weil der halt so schön ist. Der ist einfach schön. Den musste ich verkabeln, der war mir sehr nah. Nee, wirklich, enttäuscht. Enttäuscht war ich tatsächlich, das ist jetzt ein ganz lustiger Fun-Fact, von internationalen Promis gar nicht.
Die sind so nett, ne?
Aber von deutschen Promis umso mehr. Aber darüber möchte ich nicht sprechen, weil dann mache ich mich ganz überliebt. Also von deutschen Promis, da kann ich euch bestimmt jetzt 5 einfach so in den Raum werfen, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Aber internationale Promis gar nicht. Obwohl, ja, Michele Morone, den hast du ja auch gesehen. Mhm. Der war ja beim Booby-Tape-Event, wo du ja auch warst.
Das ist der Große, ne?
Das ist der von 365 Tage.
Italiener, ja, Italiener, glaube ich.
Hast du nicht gesehen, Schatz.
Ja. Ja, und der war so ein bisschen eigen, würde ich sagen. Also alles an diesem Prozess war nett, weil er einen sehr netten Manager hat, der es wirklich alles versucht hat abzuwickeln, aber vor Ort war es halt sehr eigen. Es war halt schade, dass alle Influencer da waren wegen ihm quasi. Und natürlich für die
und
Brand,
aber ich.
Aber ja, auch für ihn.
Aber ja klar, weil deswegen wurde auch er natürlich eingekauft, damit die Leute kommen wegen ihm.
Oh mein
ihm.
Gott, du hast das Event gemacht, das Booby-Tape-Event.
Ja, warum?
Mir das leid, dass ich das auch abgefragt
habe. Ist nicht schlimm, kein Problem. In Zukunft sag ich dir mal, was
ja,
von uns
ja,
ist.
Ja, bitte, mach ganz groß deine Signatur, mach mich in CC, dann sehe ich
na,
das doch selber.
Nee, auf jeden Fall bei ihm war es halt so ein bisschen, er war sehr, sehr kühl. Und da habe ich so gedacht, schade, das hätte ich mir halt für die Gäste einfach anders gewünscht. Aber ich hatte mit ihm selbst gar keine Berührungspunkte.
Ja. Aber wie du, kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei zumindest so amerikanische und UK-Promis sind so offen, die sind immer so bemüht, dass jeder ein gutes Bild von ihnen hat,
voll,
dass sie zu jedem nett sind.
Ja,
hier,
aber ich finde...
Ed Westwick ist ja auf jedem deutschen Event im Moment.
Aber
bei Westwick war
er ist in einer Beziehung, aber er kommt alleine zu den Events.
Und was heißt das?
Der Michele war 24-7 und seine Freundin Gott war, sie ist so wunderschön.
Ja,
ne?
Sie war echt sehr schön.
Er war die ganze Zeit mit ihr. Welche Frau traut sich denn dann überhaupt an ihn zu gehen? Weil der Respekt der Frau, Freundin gegenüber, ist ja so groß, dass, weißt du, also wenn du die Person schon einlädst und sie permanent mit dem Partner ist, was ja okay ist, weil ich wusste trotzdem, dass er eine Freundin hat und ich wäre niemals hingegangen, weil ich mir dachte, oh nee, die arme Freundin, ich will ihr jetzt auch nicht irgendwie in so eine unangenehme Situation bringen. Ed Westwick hat auch eine Freundin, ist aber alleine gekommen. Der hat da jetzt nicht rumgeflirtet, aber er war alleine da. Das heißt, es macht es auch offener für dich und leichter jetzt. Eine Sonny hat mit ihm TikTok gemacht. So, das
also
hätte
ich wollte
mich
kein
nicht...
Foto mit ihm, er ist mit mir komplett untergegangen zwischen mir und meiner Freundin. Sah aus, als wären wir seine Tanten.
Aber tatsächlich hat jemand sogar Michele gefragt, ob er ein Foto machen darf und er hat gesagt, nein. Ja, und das war natürlich für uns so als Produktion so ein bisschen okay, dass er keine Fotos machen will.
Ist schwierig.
Ständlich, er hat keinen Bock, okay, das war nicht festgelegt, aber dass er sich auch so gar nicht integriert hat, war
halt
sehr schade.
Er saß ja die ganze Zeit nur mit ihr.
Ja, das wollte ich eben eigentlich erzählen, dass Ed Westwick sich super krass integriert hat, immer auf diesen Events und der war länger da als ich. Also als ich gegangen bin, war der immer
da. Ja, so sah das auch ehrlicherweise immer aus.
Ja.
Ich habe mir das immer angeguckt, wir haben tatsächlich...
Du saßt doch einfach zwischen uns.
Das ist krass, weil wir haben tatsächlich auch versucht, für Booby Tape Ed Westwick zu bekommen. Er hatte leider keine Zeit. Er hatte leider keine Zeit und dann nach uns hatte irgendwie auch jeder die Idee und jetzt ist er wirklich auf jedem deutschen Event. Und ich verstehe es, weil es zieht immer wieder.
Ja.
Aber ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt, dass wirklich einfach er sich gar nicht so anders gesehen hat. Nee. Er war so einfach Teil von der Runde.
Mit allen Leuten.
Immer von den Frauenrunden.
Und er hat mich trotzdem nicht genervt, weil du hast, also so aus meiner Perspektive, wie ich das von außen beobachtet habe, wenn Leute sich mit ihm unterhalten haben, er hat keinen Bock, immer noch diesen Gossip Girl Stempel auf der Stirn zu haben. Mhm. Aber er ist sehr charmant dabei, das so zu umspielen und sich irgendwie nicht den Schuh anzuziehen, dass er 100-mal Gossip Girl in irgendeiner Kamera sagen muss. Und, ne? So geht halt auch so.
Aber haben die
ne?
das gemacht? Haben die denn so?
Ja, es gab ganz viele, die dann da auch extra gerufen. Also ja.
Die Leute haben sogar so also Gossip Girl, dieses, was sagt die noch? Who am I?
That's a secret I never tell.
So, dann haben die das so mit ihm gemacht. Ja. Aber er hat es trotzdem gemacht. Amikita hat nicht mal ein Foto gemacht.
Ja, das stimmt. Also ich finde es ja auch von ihm süß. Ich finde es nur ein bisschen komisch. Egal.
Ja.
Ohne Wertung. Ohne Wertung.
Ever.
Laura Abla.
Ja, eigentlich ist unsere Abschlussfrage, die wir jedem stellen, die wirst du jetzt beantworten müssen, aber das war eigentlich die gesamte Folge. Was war der beste Rat, der dir jemals gegeben worden ist und den du weitergeben möchtest?
Einfach alles machen und mitnehmen, was geht. Egal, ob man Angst hat oder nicht. Keine Angst haben von Neuem.
Das ist wie mein Lieblingsrat. Ich sag, mein Lieblingsrat ist von der Oma, von der Nanny. Tu's einfach.
Ja, ey, tu's einfach. Genau, tu's einfach. Egal, wie viel Angst du hast. Egal, in welche Richtung gedacht. Beziehungen, Festivals, Urlaube. Keine Ahnung, mach einfach. Guck, was passiert. Weil du kommst da eh wieder raus, auch wenn's scheiße läuft.
Mhm. Ja. Hammer. Isst du eigentlich Rahmnudeln?
Ja.
Wie isst du sie am liebsten?
So wie es auf der Packung steht. Da bin ich ganz langweilig, Leute.
Ja, hau nächstes Mal ein Ei rein und isst du tierische Produkte?
Ja.
Dann hau ein Ei rein. Und Frühlingszwiebeln.
Und Burrata.
Ja, nicht immer. Nee. Kommt auf die Sorte.
Das klingt eklig, aber es ist total lecker. Nein, vertrau mir. Ich hasse sowas. Mein Auge ist immer mit. Ich bin, fuck, Alex, ich hasse es, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe sie dreimal verflucht, als sie das gegessen hat. Ich war so, da hat sie mir das mal gemacht und mit so Schaf und so Burrata. Und das, ich liebe ja Käse und vor allem geschmolzener Käse. Mhm. Und das war das Geilste, was ich hier gegessen habe. Die besten Rahmen, die ich gegessen habe. Vertrau mir, bitte.
Okay, Leute.
Ja. So geht's raus.
Dann so auf und dann. Ja, danke, dass du hier warst.
Ey, danke, Leute. Es war ein bisschen wie Therapie bei euch, aber irgendwie cool. Wisst ihr so, was ich meine? Also, das war so, fand ich toll.
So, ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich entschuldigen für Chubby Chubami, gute Laune. Ich habe ein paar Kilo Fett an mir, meine Titten pumpen lassen. Da hat man eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich konnte nicht alleine pinkeln gehen. Egal, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns sehr, sehr gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns auf Instagram und TikTok unter Yumyum Hustlers. Und natürlich auch sehr gerne Laura Abla.
Ja, danke. Danke, Leute.
Tschüss.
Dankeschön. Ja.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.